Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unter Freunden mit Bernhard Lassahn. Heute geht es um Heimat. Heimat. Ja, ich weiß selber, dass Heimat zu einem Schadensfall geworden ist. Viele beklagen den Verlust ihrer Heimat und bedauern, dass Heimatgefühle zum Kitsch verkommen sind für Heimat-Heinis, die nicht nur ihre Heimat verloren haben, sondern auch den guten Geschmack. Wir sind nach über 30 Jahren nach der Wiedervereinigung auf eine neue Art heimatlos geworden und fragen uns bange, haben wir überhaupt noch eine Heimat oder wohnen wir nur?
Das soll die Heimat sein. Das ist ein Heimatverein. In der Heimat bin ich noch nie gewesen, hab nur davon gelesen. Ich wohne nur mit Wohnkultur.
Und doch ist Heimat ein Wort, das für viele weiterhin wertvoll ist und seinen Glanz behalten hat, auch wenn andere es nicht in den Mund nehmen würden. Heimat. Das ist auch das berühmte letzte Wort bei Ernst Bloch in seinem dreibändigen Werk Das Prinzip Hoffnung. Worauf hoffen wir? Darauf, dass wir unsere Entäußerung und Entfremdung, wie Bloch sagt, ablegen können und dass dann etwas entsteht, was allen in die Kindheit scheint und worin noch niemand war. Heimat. Ja, was scheint einem denn da in die Kindheit? Das will ich Ihnen heute vorführen. Ich habe dazu ein imaginäres Heimatmuseum eingerichtet. Sie können es nicht sehen, Sie können nur davon hören. Und ich möchte Sie, liebe Hörer, darin herumführen und die magischen Gegenstände aus der Wunderwelt der Kinder aufleuchten lassen. Ich möchte Sie in Räume führen, in denen Sie auch schon mal waren, wo Sie an etwas erinnert werden, das in Ihrer Kindheit lag, das Ihnen einen Vorschein von einem möglichen Glück gegeben hat. Heimat steht bei Ernst Bloch ganz am Ende. Es ist das letzte Wort. Aber was stand am Anfang? Das erfahren Sie hier. Am Anfang war der Witz. Am Anfang stand das Kinderlachen. Das hat die Zeit so schön gemacht, dass wir uns danach zurücksehnen und darin zugleich unsere Hoffnung für die Zukunft setzen. Dahin will ich Sie zurückführen. Also dann treten Sie ein.
So schön, schön war die Zeit. So schön, schön war die Zeit.
Gleich im ersten Raum, den ich Ihnen hier zeige, befindet sich das Kinderzimmer. Es ist kein normales Kinderzimmer. Es wird Ihnen sofort auffallen, dass alle Sachen viel größer sind. Sehen Sie nur, das Bett ist viel größer als gewöhnlich. So groß, dass da tatsächlich ein richtiger Mann unter dem Bett liegen könnte. Ein großer, starker Mann, unrasiert und fern der Heimat, der sich heimlich unter dem Bett versteckt hält und erst wenn es richtig dunkel, also stockdunkel geworden ist, wieder herauskrabbelt. Sehen Sie sich bitte in aller Ruhe das Kinderzimmer an, in dem all die Sachen so groß sind. Es ist Ovis Zimmer. Ovi ist zurzeit nicht anwesend, doch normalerweise wohnt Ovi das ganze Jahr über hier, nicht nur zur Weihnachtszeit. Ovi war immer schon mein Freund. Er war eigentlich aller Weltfreund. Niemand ist jemals böse gewesen auf Ovi. Niemand hat sich jemals mit Ovi gezankt. Ovi hat auch niemals geweint. Ovi war nie traurig. Ovi hat immer gelacht. Ovi hat sogar bei Gelegenheiten gelacht, bei denen einem er wehmütig werden konnte. Er hat auch gelacht, wenn alle anderen längst schliefen. Das war sein Geheimnis.
Alle schlägt,
alle haben sich gefragt, wie ist das möglich? Warum lacht Ovi immer? Fragen gab es sowieso genug. Fragen, die teilweise bis heute nicht befriedigend beantwortet sind. Die Großen mussten damals sogar extra Schutzmaßnahmen ergreifen. Es hätte sonst allzu leicht vorkommen können, dass sie von den vielen Fragen Löcher im Bauch gekriegt hätten. Sie haben also sicherheitshalber festgelegt, dass manche Sachen von vornherein gar nicht erst in Frage kamen. Da konnte man nichts machen. Wenn man gefragt hätte, warum denn nicht, hätte man zur Antwort gekriegt, darum nicht. Damit wurde der ewigen Fragerei gleich ein dicker, schwerer Riegel vorgeschoben. Es gab eben viel zu viele Fragen damals. Es gab dazu passend auch einen Schlager.
Das ist die Frage aller Fragen. Du musst mir die Antwort sagen.
Das ist die Frage aller Fragen. Welches allerdings die Frage aller Fragen war, ging aus dem Text auch nicht so eindeutig hervor. Aber Fragen gab es mehr als genug. Wer soll das bezahlen? Wer hat so viel Geld? Warum ist die Banane krumm? Wie grün sind deine Blätter? Wer sagt denn, dass der Frosch keine Haare hat? Nun ja, denkt man, das kann jeder sagen, sollte man denken. Dennoch muss es irgendjemanden geben, wer auch immer das war, der Wert darauf legte, jedes Mal neu mit dieser offensichtlichen und unbestrittenen biologischen Tatsache aufzutrumpfen. Wie sieht es bei Hempels unterm Sofa aus? Liegt da etwa ein Mann? Wer kennt ihn nicht, den Mann mit dem Licht? Was kann der Sigismund dafür, dass er so schön ist? Sag mir, wo die Blumen sind. Wo sind sie geblieben? Ja, welche Blumen überhaupt? Löwenzähne oder Pusteblumen? Wann kommst du geschneit? Kann man den Weihnachtsstollen, den die Verwandten von drüben geschickt haben, noch essen oder nicht? Können die Beatles neuerdings Geige spielen oder wie machen die das? Bei denen muss man schon damit rechnen, dass die gar nicht alles selber machen. Die tun vielleicht nur so. Und was heißt eigentlich Holt? Das wollte ich schon immer wissen. Was ist denn, jetzt mal ganz ehrlich, der Vorteil davon, wenn man Holt ist? Und was ist mit der Jungfrau aus Erkoren? Wo liegt der Ort überhaupt? Vermutlich im Sauerland. Da gibt es bekanntlich Städte, die reichlich merkwürdige Namen haben. Meschede, Erkrade und Erkoren. Und was ist der innere Schweinehund für ein Tier? Warum muss man den inneren Schweinehund besiegen? Es ist doch gut, wenn man Schwein hat, oder nicht? Und wie bezwingt man den inneren Schweinehund am besten, indem man sich mit kaltem Wasser wäscht, keine Süßigkeiten isst? Vielleicht genügt es ja schon, wenn man ihn in Ruhe schlafen lässt und ihn nicht aufweckt. Der kommt da nicht raus, oder? Oder hat schon mal jemand den Schweinehund rauskrabbeln sehen? Ist das womöglich die Frage aller Fragen? Blicken Sie noch einmal kurz zurück, ganz kurz nur. Vielleicht sind Ihnen bereits die Gartenzwerge aufgefallen, die hier im Vorgarten stehen. Gerade an Gartenzwergen lässt sich die geschichtliche Entwicklung von Deutschland besonders gut nachvollziehen. Deshalb stehen sie auch gleich am Eingang meines Museums als kleine Wächter der großen Geschichte. Sehen Sie, früher gab es ausschließlich Gartenzwerge in ein und derselben Größe. In einer staatlich festgelegten und streng überwachten Einheitsnorm für Gartenzwerge. Und die alten Gartenzwerge hatten Geräte, wie man sie halt für die Gartenpflege und für die Aufräumarbeiten nach dem Krieg brauchte. Die meisten trugen Laternen, die allerdings nicht richtig leuchten konnten. Auch Spaten waren sehr häufig. Eine Harke war seltener, noch seltener eine kleine Schubkarre. Erst viel später, als der technische Fortschritt auch an Gartenzwergen nicht mehr spurlos vorbeigehen konnte, gab es Gartenzwerge mit Motorsägen. Einer davon steht gleich vorne an der Buchsbaumhecke. Im historischen Jahr 1989 gab es bekanntlich Gartenzwerge, die ein kleines Plakat trugen mit der Inschrift »Wir sind das Volk«. Dabei war mir schon immer so, als wären diese Gartenzwerge ein Volk für sich, ein wirklich eigenes Volk. Sie sind dann immer größer geworden, diese Gartenzwerge. Und sie haben ihre alte Einheitsnorm inzwischen längst überwunden. Gerade bei Abholmärkten treffen sie immer häufiger Gartenzwerge an, die doppelt so groß sind wie die Gartenzwerge von früher. Die Gartenzwerge sind mächtig ins Kraut geschossen. Sie sind unheimlich groß geworden, übergroß geradezu. King-Size-Gartenzwerge. Das neuerliche Wachstum der Gartenzwerge hängt natürlich unmittelbar mit der deutschen Einheit zusammen. Denn bekanntlich haben Gartenzwerge immer schon etwas typisch Deutsches versinnbildlicht. Und nun, wo Deutschland auch wieder größer geworden ist, sind auch die Gartenzwerge größer geworden. So, wenn Sie nun schon im Flur sind, dann beachten Sie bitte auch die Garderobe. Gegenüber hängt übrigens noch ein Pferdehalfter an der Wand.
Es hängt ein Pferdehalfter an der Wand und der Sattel liegt gleich nebenan.
Ja, und hier an der Garderobe, da sehen Sie ganz genau dieses olle Stück Holz da mit diesem Bindfaden dran. Der Bindfaden stammt noch von einem Päckchen von drüben. Diese Päckchen von drüben waren immer doppelt eingepackt. Und dieses olle Stück Holz da, das ist mein Flitzebogen. Mein erster und zugleich einziger Flitzebogen. Sie müssen bedenken, dass ich so kurz nach dem Krieg bewusst pazifistisch erzogen wurde. Unter unserem Weihnachtsbaum rollten keine kleinen Panzer. Ich hatte auch später nie eine Wasserspritzpistole oder eine von diesen sehr beliebten Erbsenpistolen. Allerdings hatte ich diesen Flitzebogen. Das war die einzige Waffe meiner Kindheit. Es ist der Original-Flitzebogen, den ich als ABC-Schütze haben musste, denn ich war ABC-Schütze, als ich anfing, die Sprache zu lernen. Da fängt man bekanntlich mit dem ABC an. ABC, die Katze lief im Schnee, so fängt es an. Und als ABC-Schütze brauchte ich natürlich auch einen Flitzebogen. Da musste ich schon früh meine kleinen Pfeile abschießen. Man spricht auch heute noch von treffenden Worten, treffenden Formulierungen und treffenden Vergleichen, wenn man gut gezielt hatte. Es ist immer noch so, dass ich manchmal Kritiken lesen muss, in denen steht, ich hätte als Satiriker allerlei giftige Pfeile abgeschossen. Nein, das ist nicht meine Art und ich habe meinen Flitzebogen längst an den Nagel gehängt, wie Sie selber sehen können. Aber manche Vorstellungen sind nicht auszurotten. Die Leute denken immer noch, dass man als Satiriker mit Pfeil und Bogen durch die Welt reitet, mit dem Pfeil, dem Bogen, durch die Lokustür. Ja, das sind Vorstellungen, die sind einfach nicht auszurotten, da haben sich alle darauf eingeschossen. Ich wollte Sie nur kurz auf meinen Flitzebogen hinweisen, weil man ihn leicht übersehen kann. Er ist auch wirklich nicht besonders schön, das stimmt schon. Nicht schön, aber selten. Ich hatte den Flitzebogen auch selber schon fast wieder vergessen.
So schön, schön war die Zeit. So schön, schön war die Zeit.
Viele Sachen sind im Laufe der Zeit immer größer geworden. Fotos sind immer größer geworden. Die ersten Fotos hatten noch so die Größe von Briefmarken, hatten noch alle so einen gezackten Rand drumherum, der so an Damenunterwäsche erinnerte. Wahrscheinlich war das auch der Grund, warum die Leute auf alten Fotos immer so mürrisch geguckt haben. Und dann sind die Fotos immer größer geworden, immer größer und bunter und wurden schließlich so groß wie Poster. Und auch die Heckscheiben sind immer größer geworden. Vielleicht erinnern Sie sich noch an einen alten Volkswagen, der einen Blinker hatte, der an der Seite rauskippte. Der hatte so eine Heckscheibe damals, die noch einen Mittelsteg hatte. Es war ehrlich gesagt eine eher mickrige kleine Heckscheibe, die in Zonen unterteilt war, so wie Deutschland damals. Deswegen mussten auch die Heckscheiben in Zonen unterteilt sein. Das war eine geteilte Heckscheibe. Und wahrscheinlich dachte man früher auch, dass es sich sowieso nicht lohnt, nach hinten rauszugucken. Vorne spielt die Musik, sagte man immer. Nur die Kinder haben nach hinten rausgeguckt, denn Kinder durften nur selten vorne sitzen, die Großen durften das immer. Die guckten dann auch nach vorne und kümmerten sich nicht so sehr darum, was hinter ihnen lag. Heckscheiben sind dann im Laufe der Zeit immer größer geworden. Vielleicht wollte man doch mal einen Blick nach hinten werfen. Vielleicht erinnern Sie sich auch noch an den alten Witz, wo ein verrückter Verkehrtrum auf einem Esel reitet und alle rufen, hey, hey, du siehst ja gar nicht, wo es hingeht. Worauf der Verrückte antwortet, macht nichts, dafür kann ich umso besser sehen, wo ich gerade hergekommen bin. Gut, nicht? Und sehen Sie, für solche Leute habe ich dieses kleine Heimatmuseum eingerichtet. Fenster sind sowieso immer größer geworden. Glasscheiben haben sich inzwischen überall durchgesetzt, überall. Es ist sicher auch kein Zufall, dass eine der großen Idole dieser Zeit, eine ganz berühmte Frau, ausgerechnet Uschi Glas hieß. Möglicherweise ein Künstlername, durch den darauf aufmerksam gemacht werden sollte, dass diese Uschi nichts zu verstecken hat. Glastüren, Glasdächer, alles zum Durchgucken. Der allgemeine Siegeszug der Glasscheiben war festzustellen, wohin man auch guckte. Kein Wunder eigentlich, denn je mehr Menschen in Glashäusern wohnen, desto geringer ist die Gefahr geworden, dass jemand von ihnen mit Steinen wirft. Also, ich fasse zusammen. Heckscheiben, Gartenzwerge und auch Fotos sind immer größer geworden mit der Zeit. Viel größer. Aber dafür sind die Witze ausgestorben. Jedenfalls die guten, jedenfalls so gut wie. Früher gab es noch massenhaft gute Witze. Unsere Verwandten aus dem Osten haben jedes Mal frische mitgebracht, wenn sie zu Besuch kommen durften. Und ich habe mich immer sehr auf die Witze von drüben gefreut. Natürlich habe ich damals die ganzen sozialen, politischen Hintergründe noch nicht richtig verstanden. Es war nämlich so, dass unsere Verwandten nicht genug Geld hatten, um jedes Mal Geschenke für die Kinder einzukaufen und deshalb ersatzweise Witze mitbringen mussten, die wesentlich billiger waren in der Anschaffung und die man auch leichter über die Grenze schmuggeln konnte. Egal, mir hätte man kein besseres Geschenk machen können, auch wenn ich die Witze nicht immer verstanden habe. Treffen sich zwei Freunde, sagt der eine. Was hast du denn letzten Sonntag gemacht? Antwortet der andere. Och, da habe ich eine Radrundfahrt durch Deutschland gemacht. So, so, sagt nun wieder der eine. Und was hast du am Nachmittag gemacht? Gut, nicht? Ich meine, das ist jetzt nicht der beste Witz. Ja, an die wirklich guten Witze kann ich mich leider nicht mehr erinnern. Schade, schade, Marmelade. Aber den fand ich auch ganz gut. Ich fand eigentlich alle Witze gut damals, auch wenn ich nicht erklären kann, wieso. Aber so ist das bei Witzen, da kann man nichts machen. Leider kann ich mich an die wirklich guten Witze nicht mehr erinnern, echt nicht. Gerade an die guten nicht. Ich weiß nur noch, dass da ein grüner und ein roter Papagei vorkam und dass der grüne noch nicht reif war und deshalb nicht vom Baum runtergeholt wurde. Und das war dann der Witz. Das war einer von meinen Lieblingswitzen. Ich weiß auch noch, dass die meisten Witze so anfingen. Ein Amerikaner, ein Russe und ein Deutscher. Weil wie es dann weiterging, das weiß ich auch nicht mehr. Ja, die Verwandten von drüben hatten es schwer genug, sowieso. Nicht nur, dass die immer Witze mitgebracht und uns auf den Arm genommen haben, die hätten uns sogar das letzte Hemd gegeben. So waren sie. Die hatten auch nur ein Hemd. Ein schlichtes, weißes Hemd. Es war wirklich das letzte. Das hatten die jedes Mal an, wenn die rüberkamen. Ich wollte das überhaupt nicht haben. Ich musste höllisch aufpassen, dass sie mir das nicht auch noch heimlich zusteckten, wenn wir kurz um die Ecke gingen, um Witze zu erzählen. Meine Güte, die wären da drüben in der kalten Heimat ohne Hemd rumgelaufen, mit freier Brust und Keuchhusten. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Aber so waren sie nun mal, diese Verwandten aus dem Osten. Und sie hatten es nicht leicht da drüben. Das kriegten wir Kinder natürlich nur am Rande mit. Aber wir konnten uns das auch gut vorstellen, dass es schwer genug sein musste, hinter dem eisernen Vorhang zu leben. Da wurde man rumgeschubst und hingehalten. Die armen Verwandten mussten auf glühenden Kohlen stehen und sogar auf dem Zahnfleisch kriechen. Am schlimmsten fand ich immer, dass sie Schlange stehen mussten, so lange, dass sie sich dabei die Beine in den Bauch standen. Denn wer selber noch zu den Kleinen gehört und genau weiß, wie enorm wichtig es ist, groß zu sein, dann ist die Vorstellung, sich die Beine in den Bauch zu stehen, besonders schrecklich. Denn dadurch wird man wieder kleiner. Tatsache, man kann das nachmessen. Die Verwandten von drüben sind, anders als die Gartenzwerge, mit den Jahren kleiner und kleiner geworden alle. Sie sind auch nicht wieder nachgewachsen. So schlimm war das. Da gibt es gar nichts zu lachen. Stehen zwei Grenze auf dem Wachturm und gucken in den Westen. Sagt der eine, guck mal da drüben, die vielen Läden. Warum dürfen wir da eigentlich nicht einkaufen? Sagt der andere, das ist doch alles die Schuld von diesem Adenauer. Sagt der eine wieder, also wenn ich den erwische, dann reiß ich ihm den Spitzbart ab. So war das. So, wenn Sie jetzt schon mal im Flur sind, dann achten Sie bitte auch auf das Treppenhaus. Hier unter der Treppe befindet sich die Besenkammer. Die habe ich ausgebaut, nach Augenmaß und Handgewicht. Ein großer Heimwerker war ich nie, aber es passt, wackelt und hat Luft. Da sehen Sie auch die kleine Klappe, durch die ich immer Futter reinreichen kann. Denn ich wusste damals schon, dass in der Besenkammer, in dieser Besenkammer hier, kleine Ungeheuer hausen. Mir war die Besenkammer nie ganz geheuer und so ist es dann auch naheliegend, dass ich mein kleines Ungeheuer in der Besenkammer unterbringe. Schon die ganz normalen Besen hatten ihr Geheimnis. Mein Großvater hat ab und zu einen davon gefressen, hat es immer rechtzeitig vorher angekündigt und hat in seiner bekannt brummigen Art gesagt, ich fress einen Besen. Und dann ist er, so wie manchmal die Großen vor die Tür gegangen sind, um da in Ruhe eine zu rauchen oder sich Witze zu erzählen, die nicht stubenrein waren, einfach in die Besenkammer gegangen, um da wieder einen von diesen Dingern zu fressen. Kein Wunder also, dass von den vielen Besen, die es ja früher einmal gegeben hat, inzwischen keiner mehr übrig ist. Aber in dieser Besenkammer befindet sich etwas Besonderes. Hier befindet sich mein kleines Ungeheuer. Es ist ein besonders seltenes Exemplar, auf das ich schon ein wenig stolz bin, wie ich gerne zugebe. Hier befindet sich nämlich noch ein echter Gilb. Ja, Sie haben richtig gehört, ein richtiger Gilb. Es ist möglicherweise der letzte überlebende Gilb überhaupt. Lange Zeit dachte man sogar, dass er ganz ausgestorben sei, wie die berühmte Dodo-Ente. Aber wie beim Quastenflosser, von dem auch alle Welt dachte, wäre ausgestorben und der dann plötzlich wieder aufgetaucht ist, so lebt hier in dieser Besenkammer noch ein letzter Gilb. Er wurde erst vor kurzem im Flocati-Teppich im Gemeinschaftsraum einer Wohngemeinschaft in der Neckarhalde in Tübingen entdeckt.
Ich bin der Gilb. Ich mache weiße Gardinen schmutzig und grau. Auch ihre.
Stopp! Dato vertreibt den Gilb. Denn nur Dato hat die Weißbleiche und den Gilblocker.
Ich bin wirklich froh, wenigstens noch ein Exemplar dieser seltenen Gattung bei mir beherbergen zu können. Hier durch die Futterklappe stopfe ich ihm immer was zu essen rein, über Gardinen, Tischdecken, Sofakissen, auch Schonbezüge mag er sehr gerne, auch Unterröcke, Mieder, lange Unterhosen und sonntags auch mal einen Rollkragenpullover oder auch nur einen vorgetäuschten Rollkragenpullover, der nur aus dem Rollkragen selber bestand, den man unter einem V-Ausschnitt tragen konnte. Natürlich auch sogenannte Brücken, kleine Deckchen und vor allem BHs, die besonders. Der Gilb stinkt nicht, keine Sorge, er muffelt nur ein bisschen vor sich hin in seiner kleinen Kammer, er beißt auch nicht. Eigentlich ist er ganz nett. Es wäre eine Schande, wenn er völlig ausgerottet worden wäre. Ich habe ihn inzwischen richtig gern, den kleinen Kerl. Er ist ziemlich schüchtern und lässt sich nicht blicken, wenn er irgendwelche Frauenstimmen hört. Denn er hat immer noch, verständlicherweise, wie ich persönlich finde, eine Heidenangst vor der deutschen Hausfrau. Die hat ihm allzu arg zugesetzt und hätte ihn beinahe vollständig ausgerottet mit all den Putz- und Waschmitteln, dem schneidigen General, der mit Meister Propper.
Was ist denn hier passiert, dieser Glanz? Wie hast du das geschafft?
Ich habe einen neuen Mann, Schwiegermama.
Wie bitte?
Na, Meister Popper.
Wollte ich dir gerade vorstellen.
Meister Popper putzt so sauber, dass man sich drin spiegeln kann. Meister Popper!
Die deutsche Hausfrau ist nun mal besonders gründlich. Auch die deutschen Putzmittelgesetze gelten, wie Sie sicher wissen, als die strengsten Putzmittelgesetze der Welt. Allerdings ändern sich die Putzmittelgesetze im Laufe der Zeit. Nach den neuen Putzmittelgesetzen darf kein Sulfat mehr beigemischt sein, keine Bleichmittel, keine optischen Aufheller. Früher gab es im deutschen Putzmittelgesetz noch die Bestimmung, dass alle Mittel einen Namen haben müssten, den man von vorne und hinten lesen kann. Atta, Imi, Omo. Aber wie gesagt, die Gesetze passen sich den veränderten Gegebenheiten an und den Gilb haben sie doch noch nicht ausrotten können. Wenn Sie nun noch schnell einen Blick in die kalte Küche werfen wollen, es zieht zwar wie Hechtsuppe, es ist aber irgendwie doch ganz gemütlich und riecht auch gar nicht nach Fisch. Schnuppern Sie ruhig. Genau, was Sie da riechen, ist die sogenannte Dauerwurst. Die hängt hier, seit ich riechen kann. Die hält sich auch. Die überdauert uns alle noch. Dabei muss diese Dauerwurst nicht mal im Kühlschrank hängen. Vielleicht ist Ihnen schon aufgefallen, dass sich hier in dieser Küche überhaupt kein Kühlschrank befindet. Deshalb ist die Küche auch relativ gemütlich. Als nämlich die Kühlschränke aufkamen, hat sich die Gemütlichkeit der alten Küchen ruckartig gelegt. Die Küche wurde plötzlich zum Austragungsort für Ehedramoletten und kleinliche Haushaltsdebatten. Auch all die zermürbenden Zwistigkeiten in Wohngemeinschaften fanden immer nur in Küchen mit Kühlschrank statt. In Küchen ohne Kühlschrank wurde noch nicht gestritten. Aber in Küchen mit Kühlschrank herrschte von Anfang an eine frostige Atmosphäre. Vielleicht können Sie sich eine Küche ohne Kühlschrank heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Genauso wenig, wie sich meine Großmutter eine Küche mit Kühlschrank vorstellen konnte. Meine Großmutter wollte nie einen Kühlschrank haben. Nie. Mein Großvater auch nicht. Wir haben ihm dann einfach einen gekauft und in die Küche reingestellt, ob er wollte oder nicht. Denn die Oma war gerade gestorben und nun musste er selber sehen, wie er in der Küche zurechtkam. Da brauchte er zuallererst einen richtigen Kühlschrank, dachten wir jedenfalls. Als wir ihn beim nächsten Mal besuchten, waren alle Lebensmittel in seinem neuen Kühlschrank verschimmelt. Mein Opa hatte sich zwar nicht dagegen wehren können, dass wir ihm einen neuen Kühlschrank in die Küche gestellt hatten, er hat sich aber hartnäckig geweigert, den Stecker reinzustecken. Als wir ihm dann erklären wollten, dass er den Stecker unbedingt reinstecken müsste wegen dem Strom, weil sonst alles vergammelt, hat er nur in seiner bekannt brummigen Art gesagt, er hätte gleich gewusst, dass die Dinger nichts taugen. Und er hatte recht. Ich gebe zu, dass in dieser Küche, so wie sie hier im Original in meinem Museum erhalten ist, längst nicht mehr alle Tassen im Schrank stehen. Dennoch hatte so eine Küche ohne Kühlschrank mehr Wärme als eine Küche von heute. Damals gab es statt einem Kühlschrank einfach eine Speisekammer mit Fliegengitter. Das genügte. Wir sagten dazu manchmal auch Spind. Es war eine Art Magic Box. Man konnte darin Sachen verschwinden lassen. Man musste nur den Zauberspruch aufsagen. Verschwinde, verschwinde, wie die Wurst im Spinde. Und schon war es weg und keiner wusste, wo es geblieben war. Einfach weg, futschikato. Und in dieser Speisekammer, Sie können es leicht durch das Fliegengitter hindurch erkennen, hängt noch die Dauerwurst. Und gleich daneben ein echter Ochsenschwanz. Männlich, davon wurde man satt. So ein Ochsenschwanz ist auch sehr gehaltvoll. Der wurde einmal in der Woche in kochendes Wasser gehalten, 5 Minuten ziehen lassen. Davon konnte sich die ganze Familie ernähren. Da brauchte man auch keine Pausensnacks, keine Mahlzeiten für den kleinen Hunger, für den mittelgroßen oder großen oder plötzlichen Heißhunger. Da brauchte man auch keine Mahlzeit, die verlorene Energie zurückbringt, zusätzliches Kalzium zuführt, wertvolle Aufbaustoffe, lebenswichtige Vitamine oder Ballaststoffe. Einmal 5 Minuten den Ochsenschwanz in heißes Wasser gehalten, das genügte. Dazu gab es für jeden eine saure Gurke und alle waren satt und haben gelacht, denn sauer macht lustig. Plastiktüten gab es damals Gott sei Dank auch nicht. Nur solche Tüten aus braunem Packpapier, sehen Sie mal hier, solche Tüten gab es damals. Und in die Tüte musste man reingucken, wenn man sich verspätet hatte, nicht rechtzeitig zum Essen gekommen war und wenn die ganze Ochsenschwanzsuppe schon aufgegessen war. Pech gehabt. Ja, da musste man eben in die Tüte gucken. Und Nachtisch? Natürlich gab es Nachtisch jeden Tag, aber immer. Wäre ja noch schöner. Kuchen gab es. Was denn sonst? Also wirklich, ich glaub mich dritten Pferd, wo sind wir denn? Da wurde einmal kräftig gepustet. So, Pustekuchen. Das war's dann. Doch sehen Sie nun bitte den nächsten Raum, das Zimmer der großen Geheimnisse. Das Zimmer von Mr. X und von Lady Y. Alle Sachen, die besonders verheißungsvoll sind und alle Namen, die von einem geheimen Glanz umgeben sind, sind immer Namen, die ein X oder Y im Schilde führen, wobei in der Lady das Y schon in der Bezeichnung Lady steckt. Und in diesem Zimmer nun ist das Geheimnis von X und Y verschlossen. Hier ist immer eine Party, wo es auch so ein Y gibt. Es ist das Partyzimmer. Wir sind allerdings nicht eingeladen. X, Y, ungelöst. Hier kommt keiner rein, der nicht ein X oder Y vorweisen kann. Vielleicht ahnt man ja, wenn man selber noch ABC-Schütze ist, dass die Buchstaben X und Y weit von einem entfernt sind, so weit, dass sie einem immer ein bisschen fremd bleiben werden. Hat man noch gerade erst mit dem A, dem B und dem C angefangen, wer A sagt, muss auch B sagen, ABC, die Katze lief im Schnee, aber bis zum X und bis zum Y kommt doch nur selten jemand durch. Doch hier in dem Partyzimmer, aus dem wir ganz leise die Musik raushören können, geben sich all die geheimnisvollen Namen mit dem X oder Y. Einstell dich ein. Rex Gildo war hier. Ralf Bendix. Lex Barker. Die kamen auch alle mit einem Taxi, das rundum schwarz war und bis nach Texas fuhr.
Hey, Taxi nach Texas zu Bill, weil der Bill sich mit Johnny schießen will. Taxi nach Texas zu Ranch, denn der Bill ist so ein wilder Texas-Mensch.
Hier wurde über alles gesprochen, worin ein X oder Y vorkam. Über Fix und Foxy, Blendax, Lux, Podex, Tyrannosaurus, Rex, Dezifix und Dynamit. Hier wurden noch extra Würste gebraten, vielleicht aus Jux und Dollerei, aber mit einem richtigen X. Für ABC-Schützen ist so ein Zimmer natürlich tabu. Achten Sie mal auf das bedeutungsvolle Y in Willy Brandt. Es ist kein einfacher Willy wie mein Onkel Willy mit seinem einfachen I, da ist so ein Y wie in Kennedy, Lee Harvey Oswald oder Jack Ruby. Immer ist da so ein Y dabei, auch in Armin Harry, Freddy.
Seemann, lass das träumen. Denk nicht an Zuhause.
Buddy Holly, Bully Bulan, Bill Ramsey, Fury, Roy Black und Tom Dooley. Meist sind es allerdings die Frauen, die es irgendwie mit dem mysteriösen Y haben, wie Peggy March, Wenke Myhre, Vicky Leandros, ja, selbst Lydia und Sibylle haben ein ganz natürliches Y. Und die Traumfrau meiner Kinderzeit hieß, jetzt lachen Sie mich bitte nicht aus, Cynthia. Denn ich hatte mal gehört, dass so die Ehefrau von John Lennon heißt, Cynthia, mit einem waschechten Y, wie in Nylonstrümpfen und Hygieneartikeln. Und in dem Zauberwort, jetzt mal ganz genau aufpassen bitte, in dem Zauberwort sexy ist ein X und ein Y gleichzeitig enthalten, wie sonst nur im Hasi-Osterwald-Sextett. In diesem Fall sogar direkt aufeinander folgend, wie bei einer verschlüsselten Kennzeichnung. Sehr mysteriös. Sexy ist bis heute eines der rätselhaftesten Wörter der deutschen Sprache geblieben. Es ist mir mindestens so schleierhaft wie hold. Unter geschickter Ausnutzung von einem Feld mit dreifachem Wortwert kann man beim Scrabble mit sexy ganze 60 Punkte einstreichen. Mit hold viel weniger. Doch wie gesagt, das Zimmer bleibt verschlossen. Das Geheimnis bleibt bewahrt. Die Party geht weiter. Aber ohne uns. Was ist denn nun sexy? Und was ist Sex? Eine Kurzform. Sex. Gut, und wie heißt es dann in voller Länge? Jetzt mal ganz ehrlich, irgendwas stimmte doch da von Anfang an nicht. Wir können ja mal offen drüber reden. Sex gehörte offenbar immer schon zu den grundlegenden Sachen der Menschheit, zu den wenigen selbstverständlichen Sachen, die es immer schon gegeben haben musste. Andererseits war Sex etwas völlig Neues, das gerade erst frisch aus den USA importiert wurde. Auch für die Großen musste es ganz neu sein. Die zeigten sich teilweise ziemlich überrascht von der riesigen Sexwelle, die völlig unerwartet über Deutschland hinweg schwappte und alle so nass machte, dass sie dastanden wie begossene Pudel. Naja, Sex gehörte zu den Sachen, die uns die Großen voraus hatten, wie das Rauchen. Ja, die Großen wussten mehr, die sind ja auch alle schon mal von einer Tarantel gestochen worden. Die wussten, wie sowas ist. Die hatten auch alle schon mal einen Affen auf dem Schleifstein sitzen sehen und Pferde kotzen sehen vor der Apotheke. Die kannten sich aus, die wussten das. Ich wusste das noch nicht. Sex musste ganz was Dolles sein. Und wir waren natürlich gespannt wie ein Flitzebogen. Wir wollten nicht länger Tee trinken und abwarten. Wir waren damals allerdings auch noch sehr kitzelig und hatten ehrlich gesagt auch ein bisschen Angst vor dem Sex. Und zwar zu Recht, denn es steckte gleichzeitig eine Bedrohung in dem Sex. Eine Bedrohung, die ich damals schon sehr genau gefühlt habe. Sex würde die ganze Kinderwelt kaputt machen. All die Sachen, die uns jetzt so wichtig waren, würden durch den Sex, wenn man ihn erst mal ranließe und dem Sex auch nur den kleinen Finger reichte, ruckartig in einem anderen Licht erscheinen und völlig lächerlich werden. Die Sexwelle, so viel war schon abzusehen, hatte eine ungeheuer zerstörerische Kraft. Man kann vielleicht so sagen, dass all die Sachen, die ich hier in meinem Heimatmuseum ausgestellt habe, noch aus einer unschuldigen Epoche stammen, in der Sex noch keine bedeutende Rolle spielte. Und der wirkliche Ausmaß des Schadens, ja, davon muss man auch mal sprechen, der wirkliche Ausmaß des Schadens, den der Sex wenig später anrichten würde, war natürlich im Vorhinein gar nicht genau abzuschätzen. Ich war mir damals aber schon ziemlich sicher, dass sich der Sex noch stärker auswirken würde als die gesamte Oberstufenreform und noch einschneidender als die erste oder zweite Geschmacksveränderung. Wenn Sie mir nun folgen wollen, die Treppe hoch in die große Halle, in den ersten Stock, da wartet ein besonders großes Ausstellungsstück, auf das ich auch besonders stolz bin. Ganz recht, Sie können es schon von der Treppe aus erkennen. Genau, es sieht nicht nur aus wie eine vergrößerte Mausefalle, es ist eine riesengroße Mausefalle. Es ist genau das Modell von Mausefalle, das wir alle kennen. Eine Mausefalle, die zuklappt und mit ihrem Bügel, der von einer Feder angespannt wird, den Mäusen das Genick bricht oder sie zerquetscht, wenn sie sich den Speck holen wollen. Selbstverständlich ist das Ausstellungsstück, das Sie hier sehen, viel zu groß für normale Mäuse. Selbst für Ratten ist es einige Nummern zu groß. Es ist sicherlich die größte Mausefalle dieser Art. Vielleicht erinnern Sie sich noch, welche große Rolle die Mausefallen im Gefühlsleben der Kinder spielten. Mäuse sind doch unsere Lieblinge. Und manche Kinder beißen grundsätzlich nur Mäusehäppchen ab, wenn sie was Anständiges essen sollen. Auch später sagen Männer gerne zu ihren Verlobten, »Na, mein kleines Mäuschen, denn Mäuse, das bedeutet Geld, viel Geld, her mit den Mäusen!« Mäuse sind sogar nützliche Tiere, die mit speziellen Melkmaschinen gemolken werden können. Das nennt man dann Mäusemelken. Kinder wissen das alles und stellen sich oft vor, dass sie die Mäuse noch einmal retten können vor der fürchterlichen Grausamkeit so einer zuschnappenden Mausefalle. Auch der Speck, den Sie hier sehen, ist natürlich viel zu groß. Es ist auch kein Speck, den Mäuse essen würden. Das Zeug heißt nur Mäusespeck, ist aber eine Süßigkeit für Kinder. Der Name ist irreführend, absichtlich. Mit solchen falschen Namen hat man versucht, Kinder von Süßigkeiten fernzuhalten. Denken Sie zum Beispiel an Katzenzungen. Kein Kind würde jemals Katzenzungen essen, oder? Denken Sie nur an den allgemein sehr beliebten Geburtstagskuchen, der auch besonders lecker schmeckte. Allerdings einen der furchtbarsten Decknamen hatte, den man sich überhaupt denken konnte. Die kalte Hundeschnauze. Also wer isst denn freiwillig sowas? Nein, das waren Bezeichnungen, mit denen Kinder von Süßigkeiten ferngehalten werden sollten. So war auch bei diesem rautenförmigen Mäusespeck. Den sollten Sie allerdings nicht mehr probieren. Er schmeckt auch nicht mehr. Er ist schon alt und imprägniert und inzwischen mit allen Putzmitteln gewaschen, die in Deutschland zugelassen sind. Die Mausefalle ist nur eine Leihgabe. Sie stammt eigentlich aus Paris, der Hauptstadt der Liebe und der Stadt der Guillotine, wie Sie sicher wissen. Und hier sehen Sie auch noch den Namen der Mausefalle, hier auf der Messingplatte da unten. Die Mausefalle heißt Pigalle. So heißt die große Mausefalle mitten in Paris.
Pigalle, Pigalle, das ist die große Mausefalle mitten in Paris. Pigalle, Pigalle, der Speck in dieser Mausefalle schmeckt so zuckersüß.
Und die Vorstellung, dass mitten in Paris eine riesige Mausefalle steht, war mir ehrlich gesagt früher nie besonders behaglich. Mir ist es dann schon lieber, dass diese Mausefalle endlich im Museum Platz gefunden hat und entschärft worden ist. So, und jetzt geht's die Treppe wieder runter. Oh, diese beiden Pfeiftöpfe, die hier am Treppenrand stehen, hätte ich jetzt beinahe übersehen. Eigentlich sollte man die ja auch eher in der Küche vermuten. Es sind allerdings keine normalen Pfeiftöpfe. Es sind die Pfeiftöpfe. Wir haben damals sogar, frech wie wir waren, einfach Pfeiftöpfe gesagt. Und wir waren damals noch frech wie Oscar. Die Pfeiftöpfe hatten einen ungeheuer eindringlichen Hit damals, als die Hits noch Schlager hießen. Es war die deutsche Version von Ragdoll. Worum es dabei ging, habe ich nie so genau rauskriegen können, aber es muss sich um was ganz was Dolles gehandelt haben. Es hieß ja auch Ragdoll. Genau genommen hießen die Pfeiftöpfe Five Tops und die verwechselt man leicht mit den Four Tops. Und im Original war der Hit von den Four Seasons. Aber die Hits der Four Seasons und all der anderen Bands waren leider auf Englisch und das konnten wir nicht. Englisch kriegten wir erst in der 5. Klasse und da würde man auch nicht gerade mit so dollen Sachen anfangen wie mit Ragdoll. Deshalb haben wir aus den Five Tops einfach die Pfeiftöpfe gemacht. Damals wurde noch viel mehr Deutsch gesprochen in Deutschland und in manchen Landstrichen galt noch die Parole Thank you very much, Englisch lernen ist Quatsch. Auch Peter Alexander, der immerhin ein X in seinem Namen führt, sang die Hits von Elvis Presley noch in Deutsch. Bist du einsam heut Nacht?
Bist du einsam heut Nacht? Wirklich einsam heut Nacht? Bist du traurig, dass alles so kam?
Und Elvis Presley wurde von uns auch gleich in Elvis Pressluft umgetauft. Da konnte man sich auch was drunter vorstellen. Die Musik hörte sich auch irgendwie nach Pressluft an. Auch die Beatles sangen noch auf Deutsch. Oh, du bist so schön, schön wie ein Diamant. Diamanten erinnerten mich immer an den Geometrieunterricht und schöne Frauen hatte ich mir eigentlich anders vorgestellt. Aber vielleicht war ja auch der Diamant gemeint, der immer auf den Platten aufsetzte, die sogenannte Abtastnadel. Da soll ja auch ein echter Diamant drin sein, der das ganze Auflagegewicht aushalten kann und mit seiner feinen Spitze die Musik ertastet. Das geht natürlich nur mit echten Diamanten. Da war schon etwas ungeheuer Wertvolles im Spiel bei diesen alten Plattenspielern und den alten Hits. Auch die Platten waren ungeheuer wertvoll. Es gab sogar goldene Schallplatten. Ja, Sie merken vielleicht selber schon, dass nicht alles im Laufe der Zeit immer schneller geworden ist, so wie auch nicht alles immer größer geworden ist. Schallplatten beispielsweise sind immer langsamer geworden. Ich kann mich noch an Platten erinnern, die sich noch mit 78 Umdrehungen pro Sekunde drehen mussten. Die Hits mussten sich alle mit 45 Umdrehungen drehen und die meisten Plattenspieler, die es heute so gibt, die können überhaupt nur noch 33 ein Drittel Umdrehungen pro Sekunde. Mehr schaffen die doch gar nicht. Doch die Hits waren noch schneller. Es war die Zeit der Tops, die Zeit der Five Tops und der Top Ten. Die Schlagerparade und ebenso die internationale Hitparade stellte jede Woche immer wieder 10 Lieblingsstücke vor, die wiederum genau mit dem 10-Plattenwechsel abgestimmt waren. Diesem kleinen Zauberstab aus echtem Silber, mit dem übrigens meine Mutter nie richtig umgehen konnte. Das war ja schon zu kompliziert. Das hätte zu viel technische Grundkenntnisse von ihr abverlangt. Und dieser kostbare 10-Plattenwechsler konnte die Platten zwar nicht wirklich wechseln, wie sein Name fälschlicherweise nahelegt, aber er konnte hintereinander weg 10 Schlager, 10 Hits auf dem Plattenspieler abspielen lassen. Genau 10. Ja, die Hits haben die Schlager dann mehr und mehr abgelöst. Die Beatles hörten auf, deutsche Texte zu singen, dabei waren sie durchaus erfolgreich mit »Komm, gib mir deine Hand« und »Sie liebt dich«. Die Beatles konnten auch ganz gut Deutsch, besser als die meisten anderen Schlagersänger. Aber sie hörten einfach auf und schon setzten sich die englischen Versionen mehr und mehr durch. Zwar haben wir uns gelegentlich noch einen kleinen Jux draus gemacht, die geheimnisvollen Texte einzudeutschen. »As tears go by« hieß bei uns immer nur »Wenn Tiere vorbeigehen« und »We can work it out« hieß einfach »Wir können noch draußen arbeiten«. Aber wenn ich zurückdenke, dann waren diese unscheinbaren Pfeiftöpfe die letzten Bollwerke der deutschen Sprache in der Popmusik. Und jetzt ist alles Englisch geworden. Im Englischen gibt's auch viel mehr X'e und viel mehr Y'e. Und Sie wissen ja, dass sowas die Eintrittskarte ins Partyzimmer ist. Ein Gary Glitter durfte immer schon ins Partyzimmer. Gerhard Glitzer wäre da nie reingekommen. Im Keller haben wir dann noch das dritte Tor von Wembley. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch daran erinnern. Viel zu sehen ist da allerdings nicht. Eigentlich ist daran gar nicht zu sehen. Können sich den Weg getrost sparen. Tja, und dann ist da noch eine riesige, klapprige Bartwickelmaschine zu besichtigen, die auch im Keller ist. Eigentlich ist es eine ganz gewöhnliche Bartwickelmaschine, die es früher fast in allen Haushalten gegeben hat. Damit wurde der schier endlose Bart aufgewickelt, den die Witze damals schon hatten. Wir haben uns sogar manchmal im Kreis aufgestellt und haben gerufen, »Witz, komm raus, du bist umzingelt.« Das hat aber nicht viel genützt und inzwischen sind die Witze alle ausgestorben.
Einen will ich doch noch schnell erzählen. Also Juri Gagarin oder Juri Gagarin, wie die einen oder die anderen sagen, ist der erste Mensch im All. Er macht seinen Rundflug um die Erde und als er wieder gelandet ist, kommt gleich als erster Chruschtschow auf ihn zu und sagt, »Genosse Juri, eine Frage, hast du Gott gesehen?« Da sagt Juri, ja, ganz ehrlich, ich habe da oben Gott gesehen. Da sagt Chruschtschow, oh Scheiße, hab ich's mir doch gedacht. Aber nicht weitersagen, versprochen. Dann macht Juri Gagarin eine Welttournee und lässt sich auch in den großen Städten der westlichen Welt bejubeln. Und da kommt er auch zum Vatikan und da nimmt ihn der Papst beiseite und sagt, Juri, mein Sohn, ich habe eine Frage. Hast du Gott gesehen? Da sagt Juri, nein, da oben ist keiner. Da sagt der Papst, oh Scheiße, hab ich's mir doch gedacht. Aber nicht weitersagen, versprochen.
So, und nun beachten Sie noch den Teppich hier auf dem Weg zum Ausgang. Das ist ein sogenannter Läufer, auch wenn er natürlich nicht läuft, sondern unbeweglich liegen bleibt. Naja, ein ganz normaler Teppich, mögen Sie denken, wie man ihn halt in vielen Haushalten hatte, ehe sich überall der Teppichboden durchgesetzt hat. Aber so normal ist der Teppich nun auch wieder nicht. Ich hatte nämlich schon als Kind den Plan, aus diesem Haus später mal ein ganz besonderes Heimatmuseum zu machen. Und als ich damals zu meinen Eltern gesagt habe, dass ich mein ganzes Gerümpel, wie sie das immer nur nannten, aufheben wollte, um damit später ein Museum einzurichten, in dem sich eine ganze Epoche widerspiegeln sollte, ein Museum der lebendigen Sachen, das mehr Wahrheit enthalten würde als jedes Fotoalbum, ein geradezu einmaliges Museum der Erinnerungen und Versprechungen zugleich, in dem sich auch all das Unabgegoltene der Vergangenheit als zukunftsweisende Kraft zeigen sollte. Da haben meine Eltern nur abgewunken und zu mir gesagt, Junge, bleib mal hübsch auf dem Teppich, ja, und sehen Sie, das war genau dieser Teppich hier. Und wenn Sie nun hinausgehen, dann beachten Sie bitte auch den Spruch, der über dem Ausgang steht, ein schöner Spruch, noch so richtig in schönen alten Buchstaben, wie man das heute nur noch ganz selten, beispielsweise in vergessenen alten Bahnhöfen, aber wirklich nur noch selten finden kann. Da steht also geschrieben, Alfeds hat nun ein Ende. Das ist das Motto für den Abschied von meinem Heimatmuseum. Es ist ein Zitat aus einem Kirchenlied. Ich weiß nicht, ob Sie es zufällig im Ohr haben. Das Lied geht so, allein Gott in der Höhe sei er und so weiter. Und an einer Stelle heißt es dann bekanntlich, Alfeds hat nun ein Ende.
Ooh.
Und auch wenn ich nie richtig verstanden habe, was in diesem Kirchenlied so alles besungen wurde, das brauchte man auch gar nicht alles so genau zu verstehen. Das war so wie bei den Hits in englischer Sprache, die immer auch ein Restgeheimnis behielten. Also auch wenn ich nicht genau verstanden habe, was da so alles gesungen wurde, so viel habe ich kapiert. Der Fez hat ein Ende. Einmal muss Schluss sein. In der Kirche hört der Spaß auf. Da lachte auch keiner. Da gab's auch nichts zu lachen. Schluss mit dem Fez. Der Ernst des Lebens würde schon noch früh genug kommen, mit den gefürchteten blauen Briefen und der schlimmsten Strafe, die man sich vorstellen konnte. Eine Strafe, die geradezu an Folter grenzt. Sitzen bleiben. Es war schon schrecklich genug, wenn man von dem langweiligen Essen endlich aufspringen und rauslaufen wollte und den Befehl hören musste. Sitzen bleiben. Wenn der richtige Ernst anfangen würde, konnte es einem passieren, dass man ein ganzes Jahr lang sitzen bleiben musste. Furchtbar. Weiß doch jeder, dass Kinder nicht stillsitzen können. Davon kriegt man Hummeln im Hintern. Doch die Kirche hat uns stets daran erinnert, dass bald schon der Ernst des Lebens anfangen würde und dass wir am Ende alle sterben müssen und dann nur noch in der Erinnerung anderer Menschen weiterleben. Deshalb herrschte immer eine gewisse Beklemmung in der Kirche und es wurden extra solche Lieder gesungen wie »Freut euch, ihr Christen«. Damit den Christen es eingebläut wurde, dass sie sich mal freuen sollten. Denn von alleine taten die's nicht. Wir schon. Wir haben uns gefreut wie die Schneekönige. Damals, als wir noch nicht mal halbstark waren und einem alles noch bevorstand. Die Vorfreude ist schließlich die schönste Freude. Und der Kuchenteig schmeckt immer besser als der Kuchen. Und wenn Sie nun zurückblicken, dann denken Sie auch einen Augenblick lang an den Fez, den es damals noch gab, ehe der Fez ein Ende hatte.
Das war die Sendung Unter Freunden mit Bernhard Lassahn. Eine Sendung in dieser Art gibt es auf Kontrafunk an jedem Donnerstag neu um 20 und um 23 Uhr und in der Wiederholung am Freitag um 11 und um 16 Uhr. Die Sendungen werden als Podcast zur Verfügung gestellt, sodass Sie die nachhören können, wenn Sie sich Zeit dafür nehmen können. Diesmal habe ich Ihnen mein imaginäres Heimatmuseum vorgestellt. Die Erinnerung ist eine Sonnenuhr. Und das Gute bei so einer Sonnenuhr ist ja, dass sie zwar nicht immer eine Zeit anzeigt, aber nie eine falsche Zeit. Beim Einrichten meines Museums hatte ich stets Musik im Ohr, immer wieder Strawberry Fields Forever. Da heißt es nämlich Misunderstanding all you see. Aber ich frage mich, ob die Missverständnisse nicht auch ihre Gültigkeit haben. Also spiele ich zum Abschluss Strawberry Fields Forever in einer Version ohne Text. Sie können also mit Ihren eigenen Erinnerungen die Lücken füllen. Hauptsache, Sie vergessen nicht, dass am Anfang der Witz stand. Und ich bitte Sie, das weiterzusagen. Herzlich, Ihr Bernhard Lassahn.